Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich weiß noch genau, dass ich damals nie dran geglaubt habe, dass die Illustrierte Stern wirklich Tagebücher Adolf Hitlers gefunden hätte, von denen Historiker nie zuvor gehört hatten. Und da war ich längst nicht der Einzige. Die Geschichte klang von Anfang an unglaubwürdig. Und dass der Stern sie trotzdem durchgezogen hat, das war der eigentliche Skandal 1983. Danach als Komödie verfilmt von Helmut Dietl unter dem Kinotitel Stonk. Und nun hat der Berliner Produzent Tommy Wosch aus der Geschichte eine sechsteilige Serie gemacht. Faking Hitler mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen und mit 80s-Musik inklusive.
Lars Eidinger alias Reporter Gerd Heidemann mit Hornbrille und im 80er-Jahre-Look rast über die Autobahn. Es ist der 6. Mai 1983. Der Skandal hat es eben in die Nachrichten geschafft. Heidemann dreht das Radio lauter.
Die vom Magazin Stern veröffentlichten Hitler-Tagebücher sind nach Angaben des Bundeskriminalamts gefälscht.
Er nimmt Kurs auf einen Brückenpfeiler und die Hände vom Steuer. In letzter Sekunde reist Heidemann rum, doch das Auto überschlägt sich trotzdem. In Zeitlupe fliegt Eidinger durch die Luft, die Kamera dicht vor seinem Gesicht. So, als sei im Moment der Todesangst die Wahrheit in seinen Augen zu lesen. Hat er bei der Beschaffung der Bücher Millionen Mark für sich abgezweigt? Aber in seinem Gesicht steht lediglich Schock. Auf der Gegenfahrbahn zischt der Fälscher Konrad Kujau auf der Flucht vorbei. Gespielt von einem schwäbelnden Moritz Bleibtreu auf der Rückbank. Vorne die Ehefrau und seine Geliebte.
Das BKA spricht von einer plumpen Fälschung.
Plumpe Fälschung? Sag mal, die spinnen doch was, plumpe Fälschung.
Wie sollen die mal so eine Menge Bücher in so einer kurzen Zeit fälschen, plumpe Fälschung?
Eine grandiose erste Szene, die wie eine Zusammenfassung der kompletten Serie wirkt. Der verlorene Heidemann, gescheitert an Kujau, ein Schlitzohr mit Comedy-Aura. Sie zeigt auch, dass die Macher sehr frei mit den Fakten umgehen. Über einen Selbstmordversuch am Steuer hat Heidemann im wahren Leben nur nachgedacht. Die gefälschten Tagebücher dienen der Serie mehr als Aufhänger, um den Alt-Nazi-Sumpf der 80er Jahre abzubilden, in denen ein Reporter mit Nazi-Fetisch wie Heidemann, der die Yacht von Hermann Göring kauft, lediglich als komischer Vogel galt. Der Drehbuchautor und Produzent Tommy Wosch erklärt sein Interesse für den Stoff so.
Als Kujau und Heidemann sich 1981 das erste Mal getroffen haben, da war ich 13 Jahre alt, in Oberbayern aufgewachsen. Die CSU hatte knapp 60% und die waren damals noch stramm rechts. Und man hatte mir so erzählt, ja, da gab es mal so eine Zeit mit Nazis und die war ganz schlimm, und aber die gibt es irgendwie so alle nicht mehr. Aber so hat sich das für mich als Kind nicht angefühlt. In den Kneipen gab es Bilder von Männern in SS-Uniformen und drunter stand unsere Helden. Und das war so mein erster Eindruck vom entnazifizierten Deutschland.
Dann kamen Rostock-Lichtenhagen, Solingen, der NSU, die AfD, Halle und Hanau.
Und insofern hat mich mein ganzes Leben lang eigentlich die Frage begleitet, wie viele Nazis leben unter uns.
Dass ein linksliberales Blatt die Tagebücher gedruckt hat, konnte, sagt Wosch, nur auf einem Nährboden voller Faszination für die NS-Zeit geschehen. Um das zu verdeutlichen, hat Wosch fiktive Charaktere eingebaut. Hauptfigur ist die junge Journalistin Elisabeth Stöckel, die sich ins Investigativressort des Stern vorkämpft und dort auf Fotos ihres Vaters in SS-Uniform stößt. Ein beliebter linksliberaler Juraprofessor, gespielt von Ulrich Tukur.
Warst du bei der Waffen-SS?
Spinnst du?
Du bist mir eine Antwort schuldig!
Das muss ich mir nicht anhören, auch nicht von dir!
Weil sie diese Beweise vernichtet, wird sie vom jüdischen Aktivisten Leo erpresst. Sie soll die Veröffentlichung der Tagebücher verhindern, denn darin wird der Führer als lieber Opa verharmlost, der weder etwas von der Reichspogromnacht wusste, noch die Juden vernichten wollte. So sinnvoll es ist, über den fiktiven Erzählstrang mehr über die Nazis unter uns zu erzählen, so klischiert sind diese Szenen geraten. Dass sich ausgerechnet der jüdische Aktivist und die SS-Tochter ineinander verlieben, wirkt ein wenig abgeschmackt. Die Macho-Redaktion bekennt sich zur Jungjournalistin, der Jura-Professor gesteht seine Schuld. Für RTL Plus braucht es anscheinend das unterkomplexe Rosa-Rot. Zudem sind realer Fall und Fiktion für den Zuschauer kaum auseinanderzudröseln. Am besten und lehrreichsten ist Faking Hitler, wenn sich die Serie mit ihrem schönen 80er-Jahre-Kolorit, dem Zigarettenqualm, den Hornbrillen und der neudeutschen Welle auf die Fakten konzentriert. Was wusste Gerd Heidemann wirklich? Tommy Walsh hat den gleichnamigen Stern-Podcast Faking Hitler zur Grundlage genommen, der die aufgezeichneten Telefonate zwischen Heidemann und Kujau auswertet. Zudem hat er Heidemann häufig besucht. Lars Eidinger nicht.
Ich war mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ja, weil natürlich trägt man auch eine ganz schöne Verantwortung. Ich schütze mich dann immer ein bisschen dadurch, dass ich sage, ja, aber letztendlich ist es dann doch Fiktion, ja, und ich orientiere mich in erster Linie an dem Drehbuch und versuche vor allem auch mich frei zu machen. Ich bin nicht Gerd Heidemann, ich spiele Gerd Heidemann und es ist eine Interpretation wie jede andere fiktive Person auch.
Sein Heidemann ist bei allem Nazi-Fetisch ein Mensch, mit dem man mitfiebert. Der Sidekick-Star ist allerdings Britta Hammelstein als Kujaus Ehefrau mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Zurück zur ersten Szene und Heidemanns Autounfall. Dass die Serie in dieser ersten Minute schon die Fälschung verkündet und trotzdem spannend und unterhaltsam bleibt, macht sie neben der starken Besetzung doch allemal sehenswert.